Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 183 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 31. Mai 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmolltalk sprechen wir über das Frühjahrstreffen des AMC und die Finanzierung des Sozialstaates.
Mit Thorsten Dorn von Smart Asset Management reden wir über die Fondspaletten von Fondspolicen.
Und in den News der Woche gibt es einen Schock in der Pflege. Die versicherten Schäden durch Naturgefahren waren 2023 höher als erwartet. Für jeden zweiten Bürger ist eine Erbschaft ein wichtiger Bestandteil der eigenen Altersvorsorge. Und bei Assekurata hat man sich mit der privaten Krankenversicherung beschäftigt. Aber erst...
Aus der Redaktion. Willkommen zum Schmolltalk.
Willkommen zum Schmolltalk.
Hallo Scholle.
Hallo Schmidolino.
Worüber sprechen wir heute?
Ich habe was und du hast was.
Ja, wer fängt denn an?
Ich weiß nicht, du bist die Chefin.
Na gut, also, ich habe mal wieder ferngesehen.
Nein! Okay, welchen Sender denn?
Am Dienstag ProSieben. Und da hat nämlich der Journalist Jenke von Wilmsdorf eine Dokumentation, einen Selbstversuch gedreht, nämlich Wie krank macht Zucker? Und dafür hat der gute Mann... einen Kilo Zucker pro Tag gegessen. Ein Kilo. Das ist also die Packung, die man so im Supermarkt kauft. Das ist ein Kilo Zucker. Das hat er pro Tag da gefressen, muss man ja schon sagen.
Das hat er gefressen.
Also da hat er irgendwie literweise Saft getrunken und Cookies und Kuchen und Schokorosinen und Cola getrunken und rote Grütze und was weiß ich. Also dass er da über die...
Sag mal, Schmidt, eigentlich reichen noch 2 Liter Cola für ein Kilo Zucker, oder?
Nee, ist dann doch nicht so viel.
Oh,
nee. Also 500 Milliliter Cola haben 45 Gramm Zucker nur. Und da bist du bis 1000 Gramm natürlich,
deswegen ist sie nicht. Deswegen ist die nicht so süß. Okay.
Also, okay,
also was hat er gemacht?
Doch nicht. Genau, also der hat da jeden Tag 1 Kilo Zucker gegessen. Und das sollte, ich glaube, eigentlich 14 Tage gehen, aber er hat nach 11 Tagen abbrechen müssen, weil... er erstens natürlich die Schnauze voll hatte von dem Süßkram, kann man auch verstehen. Und weil ihn seine Leber drückte und weil er
das kenn ich
seine,
auch.
Seine Blutwerte sich deutlich verschlechtert haben. Also seine Triglyceride vor allem sind echt in die Höhe geschossen. Aber ich fand das auch interessant, weil es da nämlich einen kurzen Schwenk natürlich dann auch gab zum Thema Diabetes. Mhm. Und da kommen wir dann jetzt gleich über 2, 3 Ecken hin zum Finanzierung des Sozialstaats, was ja heute so eines ist.
Na endlich.
Ja, also. er hatte da eben dann ein paar Daten aufgeführt. Also klar, in Deutschland leben im Moment so 85 Millionen Menschen. 8,5 Millionen davon haben Diabetes, also jeder Zehnte. Laut offiziellen Zahlen, die Dunkelziffer vermutet man, ist noch höher. Mhm. Und bis 2040 erwarten die Experten der Deutschen Diabetesgesellschaft nämlich, dass es um die 12 Millionen sein werden, mit Dunkelziffer so 14 Millionen.
Und lass mich jetzt mal hier ganz doll vermuten, viele davon sind selbst verursacht, wie das Experiment
ist,
zeigt.
Ja, also viel davon ist selbst verursacht. Die Dunkelziffer, das fand ich auch erstaunlich, kommt daher, weil viele Leute aber eigentlich gar nicht wissen, dass sie schon einen Diabetes haben. Oh. Also so ging es zum Beispiel auch dem Jenke. Der hat natürlich, bevor er das Experiment startete, Bluttests und sowas gemacht und dachte eigentlich, er ist ganz gesund, weil er Sport macht und sich ganz gut ernährt. Und dann hat aber der Doktor eben schon Prädiabetes festgestellt, von dem der aber gar nichts wusste. Also so viel zum Thema Dunkelziffer und zum Thema Vorsorgeuntersuchung. Immer schön das Blut untersuchen lassen und so. Also geht zur Vorsorgeuntersuchung.
Jetzt, wo du es sagst, Schmidt.
Ja. Ja, ne? Ja.
Ja.
Also mit Dunkelziffer so bis 2040 ungefähr 14 Millionen Diabeteserkrankte in Deutschland. Und dann haben sie nämlich noch jemanden vom AOK-Bundesverband zitiert, Kai Behrens. Und der sagte halt, dass Diabetiker doppelt so hohe Gesundheitsausgaben verursachen und dass man bei den Gesamtkosten für die Diabetesbehandlung plus indirekte Kosten schon bei 40 Milliarden Euro liegt. Jetzt, Stand jetzt. Also bei jetzt 8,5 Millionen. Mhm. Das heißt, wenn man das hochprognostiziert, ist das natürlich ein deutlicher Schnaps mehr für die Krankenkassen, die sie da bezahlen.
Ja. Das kommt durch müssen. Die Zuckersteuer nicht wieder rein, Leute. Ne? Also Raucher führen ja gerne mal an, wie viel tolle Tabaksteuer sie zahlen. Und dann kann man ja auch so eine Lungenoperation davon dann sicherlich auch bezahlen. Aber,
außerdem gibt es ja so eine Zuckersteuer noch nicht wirklich hierzulande.
Oh, das stimmt, das war die Diskussion. Ne? Die
in Großbritannien gibt es das auf Getränke und sowas. Aber dann dazu führt, dass da mehr Süßstoff drin ist. Das ist natürlich auch nicht so gesund.
Macht die Sache gleich viel besser, stimmt.
Also eigentlich ist es gehuppt wie gesprungen von den Gesundheitsausgaben her. Aber da muss man halt schon sehen, und das ist ja nun nicht die einzige Krankheit, die zunimmt durch auch Lifestyle-Geschichten und die Alterung der Bevölkerung. Also Gesundheitssystem ächzt und stöhnt ja jetzt schon. Und dann kommt noch das dazu. Und dann haben wir noch die Pflegeversicherung, die auch kurz vor dem finanziellen Kollaps steht, weil da deutlich mehr Leute pflegebedürftig sind, als der Staat es eingerechnet hat, wie Karl Lauterbach jetzt letztens erzählt hat.
Was wir nachher in den News noch haben, richtig.
Und dann, und da kommen wir dann jetzt noch zu gestern, also gestern war Mittwoch, da wurde das Rentenpaket 2 verabschiedet. Da wurden die ganzen Stellschrauben wie Rentenniveau, Renteneintrittsalter und sowas ja festgezurrt. Und das kostet uns jetzt schon 600 Milliarden Euro und Herr Heil rechnet allein durch das fixe Rentenniveau in den kommenden 20 Jahren dann mit Kosten mit 800 Milliarden Euro. So, und dann hast du jetzt 800 Milliarden Euro da. Dann hast du allein durch Diabetesbehandlung in der Krankenversicherung 40 Milliarden Euro. Dann hast du so viele Leute, die wahrscheinlich noch zusätzlich pflegebedürftig werden sind. Und ich sitze dann da vorm Fernsehen und denke mir,
Scheiße,
wir fahren das System dermaßen gegen die Wand. Wir laufen sehenden Auges in unser Verderben. Wie soll das denn noch gut gehen?
Das bezahlen wir doch gerne, Frau Schmidt.
Wenn da nicht harte Reformen kommen. Also da müsste auch mal so eine Zeitenwende-Rede kommen, so nach dem Motto, Leute, so geht das nicht mehr. Das ist so nicht bezahlbar. Es wird so nicht gut gehen.
Jetzt musst du aber den Herrn Heil auch verstehen. Der kann davon ausgehen, dass er in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr Arbeitsminister ist. Da ist jetzt keine große Prognosefähigkeit nötig. Ja. Der haut jetzt nochmal so richtig einen raus, geht dann in die Wirtschaft, sage ich jetzt mal so. Und dann bin ich gespannt, wo er wieder auftaucht.
Das ist halt das Problem.
Werden noch angenommen.
Das sind natürlich Reformen, die eigentlich keiner machen will, weil sie allen wehtun werden, aber ohne Witz nicht gehen.
Richtig, und irgendjemand hatte
oder,
dann zum,
ja? Wenn man selber schlau ist und sich auf die Agenda setzt, sich so unabhängig vom staatlichen System machen, wie es geht. Also, sobald ein bisschen Geld übrig ist im Portemonnaie, für die Altersvorsorge Geld anlegen. Sobald es irgendwie geht, vielleicht, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, private Zusatzversicherung abschließen. Wenn es möglich ist, vielleicht private Pflegeversicherung abschließen. Damit man den ganzen Scheiß, sage ich jetzt auf Deutsch, damit man dann nicht dasteht und sagt, oh, jetzt habe ich mich aber auf den Staat verlassen, aber jetzt kriege ich halt plötzlich gar nichts mehr. Weil unser Rentenniveau, lieber Scholle, wird bestimmt nicht mehr bei 48% liegen in 20, 30 Jahren.
Schmidt, jetzt
und
hast
wir
du
müssen
mir gerade
wahrscheinlich bis 75 Jahre arbeiten.
Wobei immer die Betonung auf dem Wörtchen wenn liegt. Also wenn denn dann nach 22% Rentenbeitrag und nochmal erhöhten Pflegebeitrag und so, wenn denn dann noch ein bisschen was vom Gehalt übrig ist,
das kommt
dann sorgen wir natürlich, also wir zahlen sehr gerne für unsere Rentner, das finden wir total schön, Schmidt. Ne? Und dann sorgen wir aber sehr gerne auch nochmal für uns selber vor. Und den Kindern wollen wir ja auch noch ein bisschen was mitgeben. Also machen wir alles total gerne. So.
Ja. Das war jetzt ein bisschen meine Tirade. Aber im Moment kann ich immer nur, wenn man sich die Zahlen anschaut, kann man nur kopfschüttelnd davor setzen und sagen, so, wann kommt der große Knall? Wirklich
wahr. Jetzt habe ich den Faden verloren und
Was wolltest du denn erzählen, Scholle?
Ich wollte eigentlich noch darauf eingehen, der Hubertus Heil, der wirkt gerade wie so ein Kind, was die Augen ganz fest zupresst. Und wenn es die Augen ganz fest zupresst, dann ist das nicht mehr da, was eigentlich da ist. Und ich glaube, so wirkt gerade der Heil auf mich.
Ja, genau.
Ich meine, wir haben 4 Stellschrauben. Das ist inzwischen, also 5 ist vielleicht noch die Sterbepflicht ab 85. Aber 4 Stellschrauben haben wir nun mal. Das ist das Eintrittsalter, Beitragshöhe, Rentenhöhe, Bundeszuschuss.
Steuern, ja.
Und der Steuerzuschuss. So. Und dann stellt sich aber Heil hin und zog drei von den vier Variablen fest. Es bleibt wirklich nur noch der Bundeszuschuss übrig. Und er glaubt so, als würde das funktionieren.
Ja, eben.
Ja. Und ich denke so,
ja. Und da finde ich, da sollte man eine neue Ehrlichkeit her. Jeder Depp kann noch sehen, dass das nicht funktioniert mehr.
Ja. Der ehrlich ist,
da muss man uns auch nicht für dumm verkaufen, sondern da muss man sagen, Leute, so geht's nicht. Mhm. Es muss was passieren. Es müssen Einschnitte her.
Und jetzt mal ganz im Ernst, Schmidt, ich halte die Deutschen auch nicht für, also uns alle hier im Volk, nicht für so dämlich, dass wir es nicht verstehen. Man muss sich wirklich nur hinstellen und das einfach mal sauber auseinanderklabüstern. Aber das hat bis jetzt keiner gemacht.
Ja, und dann das riecht mich auf.
Ja, habe ich jetzt nicht gemerkt, aber gut, dass du es dazu gesagt hast.
So, Scholle, genau. Aber du hattest ja auch noch ein Thema. Worüber ja, wolltest das du machen denn
wir
sprechen? Jetzt
wirklich, das machen wir nur noch am Rand. Ich war mit unserem Geschäftsführer Matthias Hess war ich beim Frühjahrstreffen des Netzwerks AMC. Die haben den 30. Geburtstag gefeiert und da waren wir im Phantasialand in Brühl.
Jetzt muss schön.
Ich sagen, ich war zum ersten Mal dort. Ich finde das ganz schön bizarr, so ein Themenpark. Aber war nett, das mal gesehen zu haben. Wirklich hübsch. Aber es ging eben darum, auch, dass wir da eine Kamera mit hatten. Und wir haben insgesamt 9 Interviews geführt.
Fleißig.
Ja, und jetzt muss man leider dazu sagen, der Geschäftsführer hat mehr Interviews geführt als der Redakteur.
Eieieiei.
Das ist jetzt ein bisschen peinlich für mich, aber...
Da hast du dir ja das Mikrofon aus der Hand nehmen lassen.
Aber wirklich, Hallöchen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass das Thema Nummer 1 dort tatsächlich Hightech war, Technik war, künstliche Intelligenz. Und da hat der Matthias tatsächlich auch, der ist davon einfach ein Stück weit begeisterter als ich. Ich bin da eher so ein bisschen reserviert. Ich guck
du hast
mir das
halt Terminator gesehen.
Ja. Ich habe Terminator gesehen. Ich habe auch diverse andere Dystopien gesehen. Ich bin da ein kleines bisschen reserviert. Ich lehne es nicht ab, aber ich gucke mir schon erstmal an. Mhm. Und deswegen war er da einfach näher dran und hatte da die besseren Fragen. Und das, wie gesagt, ganz, ganz dickes Thema. Amazon war da, Google war da, Dienstleister waren da. Wir haben demnächst auch ein Interview von einem ehemaligen Makler, der dann eine Schadensbearbeitungssoftware geschrieben hat, programmiert hat und jetzt davon dann, die dann halt vermarktet, davon lebt. Also das sind wirklich tolle Sachen gewesen, die wir da getroffen haben. Insgesamt 100 Gäste, schönes Treffen, nicht groß, aber halt sehr, sehr fein. Das wollte ich nur mal so ein bisschen erzählen.
Super.
Und wie gesagt,
das eine oder andere Interview hören Sie dann auch hier im Podcast.
Richtig, die bringen wir im Podcast. Und gestern Morgen im Newsletter, also heute ist ja Freitag, ne, Schmidt?
Ne? genau, habe ich nicht vorhin schon verraten, dass heute eigentlich Donnerstag ist?
Nein. Also wirklich. Und gestern Morgen im Newsletter war ein Interview mit einem Spezialisten für Social Media, der Menschen dabei hilft, wenn sie Hasskommentare kriegen. Menschen und Unternehmen hilft er dabei. Hasskommentare, die sich zu einem Shitstorm auswachsen können. Ja. Und wie schützt man sich davor? Was macht man da alles? Sehr, sehr spannend.
Wichtiges Thema auch heutzutage leider.
Oh ja. Richtig. Ja. Also, wenn Sie einen Hasskommentar haben, dann...
Nein, bitte nicht.
Nicht, okay.
Dann behalten Sie ihn für sich. Wir wollen nur schöne Kommentare.
Wir wollen nur schöne Kommentare.
Nicht, aber und die berechtigte Kritik immer gerne an...
redaktion@pfefferminzia.de. Genau, haben wir lange nicht erzählt, die E-Mail-Adresse. So, weiter im Text?
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Bei Fondspolicen ist es wichtig, welche Fonds darin enthalten sind. Stichwort Rendite. Das Hamburger Haus Smart Asset Management zerpflückt deshalb regelmäßig die Fondspaletten der Policen-Anbieter. Dabei geht es um die Frage, welche Portfolios man aus ihnen zusammenstellen kann und wie gut die dann sind. Und warum man stattdessen nicht einfach das Pantoffelportfolio der Finanztest nimmt. Erst kürzlich erschien der aktuelle Fondspolicen-Report. Und über den spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer von Smart Asset Management, Thorsten Dorn. Hören wir mal, was er herausgefunden hat. Hallo Herr Dorn, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo, guten Morgen, ich freue mich auch. Moin, moin.
Moin. Herr Dorn, lassen Sie uns über Ihren Fondspolicen-Report reden, den Sie wie oft doch gleich veröffentlichen?
Wir sind aktuell bei der 7. Ausgabe und wir veröffentlichen den Fondspolicen-Report 2-mal im Jahr.
Was schauen Sie sich denn dabei an?
Ja, unser Schwerpunkt ist tatsächlich, dass wir uns das Investment oder die Investmentqualität der wichtigsten Fondspolicen-Tarife für den Maklermarkt anschauen.
Mhm. Jetzt mal ganz dämlich gefragt, warum ist denn das so wichtig?
Ja, das ist gar nicht dämlich gefragt, denn letztendlich ist ja das Investment der Motor jeder Fondspolice. Hm. Und damit entscheidend für den Kunden, ob sie ihr Versorgungsziel erreichen oder überhaupt ihr angestrebtes Vermögensziel erreichen. Mhm. Denn im Prinzip ist die Frage ja, oder die Antwort auf die Frage ja ganz einfach, ja, welches Investment wählt man eigentlich aus? Man nimmt einfach das Richtige, ja.
Mhm, genau. Das, was in den nächsten 20 Jahren besonders gut läuft. Richtig.
Ja, genau. Also, genau. Damit ist die Frage gelöst, ja?
Ja,
genau.
Dann können wir ja aufhören.
So ist es ja.
Genau. Nee, aber dann die Frage, tatsächlich, also ich denke mir immer, wir haben hier eine Police, wir haben die Fondspalette und dann nehme ich mir da einfach ein paar Fonds. Was kann ich denn da falsch machen?
Ja, wenn Sie mir schon mal sagen würden, welche Fonds Sie dann nehmen würden, dann ist das ja auch schon mal ganz spannend, dann können wir darüber sprechen. Nein, aber Spaß beiseite. Also wir haben schon festgestellt, dass es sehr große Unterschiede gibt in der Investmentqualität von Fondspolicen. Mhm. Und das unterstützt natürlich die Beraterin, und das ist auch das Ziel unseres Fondspolicen-Reports, die Beraterinnen und Berater dabei zu unterstützen, auch hier entsprechend eine bestmögliche Auswahl für die richtigen Tarife zu wählen, denn genau wie Sie es gerade gesagt haben, wir reden hier über Verträge, die für die nächsten 20, 30 und mehr Jahre auch entsprechend idealerweise bestehen sollen und das Wichtigste oder eine der wichtigsten Komponenten der Kunden bedienen, nämlich ihre Altersvorsorge.
Nicht ganz unwichtig, ne? Dann lassen Sie uns mal ins Detail gehen. Sie haben ja 20 Policen sich angeschaut, ist richtig, ne?
Genau, wir haben uns im aktuellen Fondspolicen-Report 20 Anbieter und deren, ja, wie man sagt, Flaggschiff-Tarife der dritten Schicht entsprechend angeschaut und gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem IFA, dem Institut für Vermögensaufbau in München, entsprechend untersucht und analysiert.
Was genau?
Also jetzt könnte man sagen, naja, es ist relativ einfach, wir gucken uns an, wie viele Fonds bieten eigentlich die einzelnen Tarife an und der mit den meisten Fonds, der wird schon der Beste sein.
Hat gewonnen, genau.
Ja, der hat gewonnen. Ganz so einfach ist es nicht und es mag komisch klingen, aber das ist im Prinzip so eigentlich so die Faustformel gewesen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten so vorgeherrscht hat. Und als wir uns des Themas angenommen haben, vor einigen Jahren, haben wir uns vorgenommen, mal ganz anders ranzugehen, denn vielleicht kennen Sie das ja, aber mindestens die Vermittlerinnen und Vermittler, wenn Sie Vorträge von den einzelnen Anbietern hören und es um Investment geht, dann ist es meistens so, dass man 2, 3 Folien sieht in Vorträgen, in denen dann steht, ja, wir bieten 150 oder 180 oder 200 Einzelfonds an, super Produkte von den besten Fondsgesellschaften der Welt. Punkt.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor, genau.
Genau. Und dann gute Reise. Und dann steht die Frage im Raum, naja, welche Einzelfonds sind denn eigentlich für den Kunden, für die Kundin, für den Kunden, der mir gegenüber sitzt, in welcher Kombination die richtigen? Und wie kombiniere ich die miteinander? Und das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und nur um mal eine Zahl über den Zaun zu werfen, wir gucken uns da insgesamt von diesen Tarifen, die wir untersuchen, von den 20 Anbietern, fast 3000 Einzelfonds an, ja. Also da kommen wir in Summe auf fast 3000 Einzelfonds und die untersuchen wir in der Form, dass wir für die einzelnen Tarife optimierte Portfolios zusammenstellen auf Basis der strategischen Asset Allocation und dazu brauchen wir schon mal ein paar mehr Sachen als nur die Anzahl der Einzelfonds, ja, nur als Stichwort. Wir brauchen bestimmte Asset-Klassen, die wir definieren und entsprechend die einzelnen Angebote entsprechend clustern.
Jetzt müssen wir das ein bisschen aufräumen hier für unsere Hörer. Asset-Klassen sind die Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Unternehmensanleihen, richtig?
Das sind so die Oberbegriffe, genau. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Asset-Klassen, Anlageklassen, auch im Aktienbereich gibt es ganz viele Sub-Asset-Klassen und wir haben insgesamt, um Portfolios auf Basis der strategischen Asset Allocation erstellen zu können, insgesamt 32 Anlageklassen definiert, sogenannte, vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, Core-Asset-Klassen und Satelliten-Asset-Klassen und mal geschaut, das ist schon der erste Schritt, auch auf der qualitativen Ebene, geschaut, ja, welche Anbieter bieten eigentlich wie viele Anlageklassen in ihren Einzelfonds oder im Rahmen ihrer Einzelfonds an. Und da haben sie schon mal ein erstes Qualitätsmerkmal, das auch eine wichtige Komponente ist für die Bewertung der Tarife im Rahmen unseres Fondspolicen-Reports.
Mhm. So ein zusammengebautes Portfolio, aus wie vielen Fonds besteht denn das dann eigentlich ungefähr?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich zum einen davon zusammen, wie viele Anlageklassen kann man ansteuern für ein entsprechendes Kundenprofil. So, und jetzt satteln wir so ein bisschen das auf, was der Fondspolicen-Report macht. Also im Grunde genommen schaut er sich an, okay, was für ein Angebot stellen die einzelnen Tarife eigentlich zur Verfügung? Auf der einen Seite, welche Tarifmerkmale gibt es eigentlich? Also wie viele Einzelfonds werden eigentlich zugelassen? Wie viel darf man eigentlich anwählen im Rahmen dieses Tarifs? Also auch nochmal ein Qualitätsmerkmal hier. Wie viel Mindestinvestitionsquote ist eigentlich notwendig? Also darf ich 10% anwählen pro Fonds oder darf ich nur 5% anwählen oder 2? Und das sind alles Komponenten, die spielen natürlich eine Rolle bei der Zusammensetzung der einzelnen Portfolios. Und so sieht man in unserer Studie dann, dass auch tatsächlich die Anzahl der Einzelfonds pro Tarif und pro Kundenprofil sehr unterschiedlich sind, auch in der, auch in der Anzahl der Fonds und natürlich auch in den Ergebnissen der Rendite und des entsprechenden Risikos.
Jetzt lassen wir mal die vier Gewinner aus dem Sack. Ich zitiere mal, ich habe da heute Morgen nochmal geguckt. Swiss Life Investo, wir haben LV 1871, Mein Plan, Alte Leipziger FR10 und Liechtenstein Life Invest. Was machen die besser als die anderen?
Ja, vielleicht sage ich im ersten Mal, oder es ist am einfachsten zu sagen, was haben die entsprechenden Tarife und entsprechenden Anbieter gemeinsam. Sie haben alle gemeinsam eine sehr hohe Abdeckungsquote der unterschiedlichen erforderlichen Asset-Klassen. Ja. Und sie haben auch allesamt gemein, dass die Tarifmerkmale, die wir vorhin angesprochen haben, also die Anzahl der anwählbaren Einzelfonds, die Mindestinvestitionsquote so ist, dass sie ein möglichst breit diversifiziertes Portfolio tatsächlich erstellen können. Das ist das, was diese Versicherer im Wesentlichen gemein haben. Allerdings möchte ich gleich dazu sagen, dass die positive Botschaft ja auch ist, dass wir von den Untersuchten, insgesamt 20 Untersuchten, festgestellt haben, dass die Hälfte zumindest, ja, also mal die Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer, dass die Hälfte auf jeden Fall gute Voraussetzungen bildet, um auch breit diversifizierte Portfolios entsprechend zu erstellen. Ja, aber die Sie genannt haben, das sind tatsächlich die in der Gesamtbewertung die höchste Punktzahl bei uns erreicht haben.
Wie groß sollte denn eine angebotene Fondspalette mindestens sein, wenn man das so fragen kann?
Ja, ich will Ihnen dazu mal zwei Beispiele geben. Wenn wir uns zum Beispiel die ersten vier anschauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel eine Liechtenstein Life in Summe über 300 Einzelfonds in dem untersuchten Tarif Liechtenstein Life Invest anbietet. Die LV 1871 deutlich weniger. Ich meine so um die 160 Einzelfonds. Ja, aber beide sind unter den Top-Platzierten. Das beantwortet so ein bisschen auch Ihre Frage. Man kann nicht wirklich sagen, naja, du brauchst eine bestimmte Anzahl von Einzelfonds, um wirklich top zu sein, sondern entscheidend ist das Angebot der Anlageklassen. Und wir haben ein ganz spannendes Phänomen, das wird Sie nicht wundern, dass wir eine große Häufung haben in weltweiten Aktienfonds, die angeboten werden. Das ist traditionell so, ja. Ja. Aber das da häufen sich bei vielen Anbietern natürlich viele Fonds und das bläht auch ganz oft das Einzelfondsangebot auf. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ja, aber da kommt es dann auch immer drauf an, ja, super, welchen der 20 Einzelfonds Aktien weltweit wähle ich denn jetzt eigentlich an? Ja, der im letzten Jahr besonders gut abgeschnitten hat, bei dem der freundliche Berater ein super Webinar angeboten hat und mir so sympathisch war, oder weil ich den Namen kenne aus den entsprechenden Fachmedien. Alles übrigens Argumente, die wir immer wieder antreffen bei der Auswahl von Einzelfonds.
Ich könnte mir das auch so erklären. Ich meine, wir haben ja die Stiftung hier Finanztest, Warntest, die Finanztest und wir haben die Verbraucherzentralen, die seit Jahren, Jahrzehnten predigen, MSCI World und einen Rentenfonds und das reicht. Also ich will jetzt nur mal das berühmt-berüchtigte Pantoffelportfolio erwähnen, das zur Hälfte aus dem MSCI World und zur Hälfte, was war das andere? Ich glaube, ein globaler Rentenfonds bestehen soll. Reicht doch. Was sagen Sie dazu?
Kann man machen, ja, wir würden es anders machen. Das ist, ja, ich sage immer, wissen Sie, bevor jemand gar nichts macht, ja, meinetwegen das, ja, so. Aber genau das ist natürlich nicht das, was die Maklerin, der Makler dem Kunden auch als Mehrwert bieten kann und sollte. Ja, das ist so Do-it-yourselver-Logik, ja, habe ich gehört, dass die von Ihnen genannten Vereine das empfehlen, ja, da kann man das machen, da brauche ich ja gar keine Beraterin, keinen Berater. Der Mehrwert, und gerade wenn es um Eimerbeiträge geht und wenn es um Serviceleistungen geht, liegt ja auch darin, dass Maklerinnen und Makler dem Kunden sagen können, nee, das so einfach ist die Welt eben nicht. Und was wir hier machen oder was du von mir bekommst, ist ein besonderer Service, weil ich nämlich in der Lage bin, dir ein deutlich breiter diversifiziertes Portfolio anzubieten. Und hier passt es ganz gut, dass ich Ihnen noch einen weiteren wesentlichen Unterschied des Fondspolicen-Reports, unseres Fondspolicen-Reports im Vergleich zu anderen Untersuchungen nenne. Was wir machen, ist nicht Portfolios oder optimierte Portfolios zu erstellen und Renditen, durchschnittliche Renditen der letzten 3, 5 oder 10 Jahre auszuweisen, sondern was wir tun, ist optimierte Portfolios zu erstellen mit durchschnittlich erwartbaren Renditen in die Zukunft und einem maximal erwartbaren Verlustrisiko in den nächsten 12 Monaten. Und da wird es ja spannend, wenn wir uns über Verträge unterhalten, die eben 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft gehen. Ja, da macht es auch Sinn, in die Zukunft zu schauen. Und die strategische Asset Allocation lässt es zu. Ja, ist ungefähr so, als wenn wir uns beide auf die Autobahn fahren und ich sage, super, wir haben es jetzt. Jetzt ist in den letzten 10 Kilometern ist es jetzt gerade ausgegangen. Jetzt machen wir Folgendes. Ich gucke nur noch in den Rückspiegel. Ja, dann wird es ja für die nächsten 100 Kilometer auch noch so gelten.
Ich fahre immer weiter geradeaus.
Genau. Ich weiß nicht, ob wir beide uns da so wahnsinnig wohlfühlen würden.
Wahrscheinlich nicht. Ja, aber jetzt muss ich mal Doc Brown aus Zurück in die Zukunft zitieren. Die Zukunft ist nicht geschrieben. Wie kann man denn überhaupt in die Zukunft schauen?
Naja, also wir haben keine Kristallkugel, um die Frage zu beantworten.
Ne? Ah, jetzt haben sie sich aber geoutet hier.
Wir haben keine Kristallkugel. Aber vielleicht das ist eine rhetorische Frage. Sicherlich haben Sie oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon Vorträge gehört von Chefvolkswirten zum Beispiel, ja, oder von Volkswirten insgesamt. Was machen die? Die beschäftigen sich mit Märkten und bewerten Märkte idealerweise für die Zukunft. Ja. Und dazu brauchst du keine Kristallkugel, sondern das sind in der Regel relativ komplexe volkswirtschaftliche Modelle, die da angewendet werden. Und da werden in den einzelnen, und jetzt werden die Assetklassen auch wieder wichtig, werden für die einzelnen Anlageklassen, für die einzelnen Märkte entsprechende Annahmen für die Zukunft getroffen. Und das sind zum Beispiel auch Annahmen, die auch Portfolio-Manager unbedingt brauchen, um Entscheidungen, Investmententscheidungen für ihre einzelnen Fonds zu betreiben. Und nichts anderes machen wir. Und wir versuchen dieses, ja, wenn Sie so wollen, institutionelle Know-how tatsächlich hier den Maklerinnen, den Makler zur Verfügung zu stellen, damit sie und auf der Basis auch die Angebote der Tarife zu bewerten, um wiederum diesen Service weitergeben zu können an die Maklerinnen und Makler. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so wahnsinnig kompliziert, weil, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wir tatsächlich auch hier eine entsprechende Anwendung zur Verfügung gestellt haben, die Maklerinnen und Makler nutzen können, um das in ihr tägliches Geschäft zu projizieren, was wir hier so in so einer Studie rausgegeben haben.
Klingt ganz plausibel. Dann habe ich jetzt noch eine Neugierigkeitsfrage. Im MSCI World sind ja die USA, US-Aktien zu über 70% inzwischen gewichtet. In so einem schönen, ausgewogenen, vernünftigen Portfolio, wie viel US-Aktien sind da denn eigentlich drin?
Also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es sind auf jeden Fall Aktien USA natürlich in den Portfolios drin, aber es sind zum Beispiel auch also Aktien sind zum Beispiel Large Caps drin und Small Caps, da haben sie gar nicht differenziert jetzt eben gerade und da merkt man schon, dass es so gar nicht so einfach ist, diese Frage so pauschal zu beantworten. Ja. Wenn es so einfach wäre, würde es auch sowas wie Wealth Manager oder so gar nicht geben, ja, oder Portfolio Manager. Ne? Also einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten. Aber natürlich sind Aktien USA in den einzelnen Portfolios auch entsprechend vertreten. Wenn die Angebotspalette der einzelnen Tarife das tatsächlich auch erlaubt und zulässt.
Das heißt, Aktien USA ist gar nicht eine Asset-Klasse, sondern da wird nochmal unterschieden zwischen den großen und den kleinen?
Absolut, ja, genau.
Ja, genau. Okay, ja. Also das wird dann nochmal auseinandergedröselt.
Ja, ich habe insgesamt 32 Anlageklassen entsprechend definiert und natürlich gibt es da auch Differenzierungen zwischen Small und Large Caps, ja, gar keine Frage.
Okay, dann jetzt Abschlussfrage, wie kann man Ihre Erkenntnisse, diese zusammengebauten Portfolios und diese ganzen Ergebnisse, wie kann man das in der Beratung dann nutzen, wie kann man darauf zugreifen?
Ja, also da gibt es letztendlich drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist die einfachste, dass man unsere News, die Zusammenfassung der Highlights, ganz einfach von unserer Homepage, von fondpolicenreport.de, sich kostenlos herunterladen kann, hat man schon mal so einen ersten Überblick. Und dann wäre die nächste Idee, dass man sagt, naja, wenn ich die ganzen Portfolios haben möchte für einzelne Kundenprofile, müsste man sich eigentlich entsprechend die Studie kaufen, die ist kostenpflichtig. Aber die allereinfachste Lösung ist, unsere Plattform zu nutzen, die heißt Sampleform. Und da kann man ganz einfach mit dem entsprechenden Profiling, Risikoprofiling des Kundenprofils des Kunden ermitteln und dann automatisch für die einzelnen Tarife die optimierten Portfolios inklusive Dokumentation runterladen.
Und dann hat man ein richtig schön breit gestreutes Portfolio mit ganz vielen Anlageklassen, was dann hoffentlich zukunftsfest ist, sozusagen.
Und halten sich fest, genau, mit durchschnittlich erwartbaren Renditen und einem maximal erwartbaren Flussrisiko in 12 Monaten. Und dann kommt es nur darauf an, dass man sich regelmäßig natürlich nochmal damit beschäftigt und ganz einfach in unsere regelmäßigen Veröffentlichungen reinschaut und dann dranbleibt, um den Kunden regelmäßig entsprechend zu betreuen und zu servicieren, ohne dass man Investmentprofi sein muss.
Und einmal im Jahr sollte man ja eh immer mal reingucken, ne?
Wäre gut, ja.
Wäre
Würden
gut.
Wir empfehlen.
Ja. Genau. Super. Dann haben Sie vielen Dank, Herr Dorn, für die Auskünfte. Und dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht im Fondpolicenreport. Viele Grüße nach Hamburg.
Danke, Grüße zurück.
Die News der Woche. Schocknachricht aus den Pflegeheimen. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist 2023 deutlich stärker gestiegen, als zu erwarten war. Darüber haben wir uns eben auch schon im Schmalltalk unterhalten. Um mehr als 360.000 Personen ist sie gewachsen. Demografisch bedingt wäre 2023 nur mit einem Zuwachs von rund 50.000 Personen zu rechnen gewesen, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview und gesteht ein, woran das liegt, verstehen wir noch nicht genau.
Eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung erwartet er für diese Legislaturperiode aber nicht mehr. Die Reaktionen darauf sind nicht sonderlich positiv. Dirk Rüß, Chef des Verbands der Ersatzkassen NRW, bezeichnete die Absage in der Rheinischen Post als mehr als enttäuschend. Er hält steigende Beitragssätze voraussichtlich schon zu Beginn des Jahres 2025 für nötig, um die Zahlungsfähigkeit des Gesamtsystems zu sichern.
Rüß schlägt vor, die privaten Versicherer in die Pflicht zu nehmen. Sie könnten sich mit einem Finanzausgleich an der sozialen Pflegeversicherung beteiligen und sie so entlasten. Zudem sollten die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige über Steuermittel finanziert werden. Das würde 3,7 Milliarden Euro Entlastung für die Pflegeversicherung bedeuten, sagte er.
Eine andere Idee verkündete der Ökonom Bernd Raffelhüschen in der Bild-Zeitung. So sollte schnellstmöglich eine Pflegekarenzzeit eingeführt werden, um die Folgen der Kostenlawine aufzuhalten. Pflegebedürftige müssten dann das erste Jahr die Pflegekosten selbst übernehmen. Erst danach zahlt die Pflegeversicherung. Die Karenzzeit sollte seiner Meinung nach phasenweise eingeführt werden. Zunächst könnte sie nur für 3 Monate gelten, dann für ein halbes und schließlich für ein ganzes Jahr. Raffelhüschen erwartet zudem stark steigende Beitragssätze. Bis 2040 könnten sie dann auf rund 7% für Kinderlose anziehen. Wir freuen uns jetzt schon.
Die deutschen Versicherer hatten die versicherten Schäden durch Naturgefahren Ende 2023 geschätzt und lagen daneben. Denn der Anstieg fiel deutlich höher aus als erwartet. Statt der geschätzten 4,9 Milliarden Euro meldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, nun eine Schadenssumme von 5,7 Milliarden Euro für 2023.
Das sind 1,7 Milliarden Euro mehr als 2022. Grund dafür sind vor allem schwere und teure Hagelschäden an Kraftfahrzeugen, die mit 2 Milliarden Euro zu Buche schlugen, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Immens gestiegene Ersatzteilpreise und hohe Werkstattlöhne trieben nach Angaben des GDV die Schadenssumme im Kfz-Bereich nach oben. Der Schadendurchschnitt für Sturm- und Hagelschäden kletterte auf 4.100 Euro, der dritthöchste Wert nach 1984 mit 4.700 Euro und 2021 mit 4.300 Euro.
Auf die Sachversicherung entfielen 3,7 Milliarden Euro. Die größten Schäden entstanden nicht etwa durch Herbst- und Winterstürme, vielmehr hatte es der Sommer in sich. Im August verursachten heftige Unwetter versicherte Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, also gut ein Viertel des Gesamtschadens.
Nur rund jeder vierte Erwachsene in Deutschland hat bislang geerbt. Das zeigt zumindest eine bevölkerungsrepräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Bank. Meist ging es dabei nicht um riesige Beträge. 27% der Erben gaben an, weniger als 10.000 Euro erhalten zu haben. Knapp 25% erbten zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Nur 13% der Erbschaften hatten einen Wert über 250.000 Euro.
Die Umfrage zeigt auch, dass etwa jeder zweite Befragte, der mit einem Erbe rechnet, dieses für seine Altersvorsorge einplant. 26% sehen es als Baustein, 23% sogar als wesentlichen Teil. Die Seniorenexpertin Anja Maulsch von der Postbank hält das für unverantwortlich. Schließlich wisse man nicht, wann und wie viel man tatsächlich erbt. Die Menschen werden immer älter, genießen ihren Lebensabend und konsumieren gern. Gleichzeitig steigt mit dem Alter das Risiko, auf Unterstützung im Alltag angewiesen zu sein. Pflege geht ins Geld und oftmals müssen Vermögenswerte eingesetzt werden, um sie zu finanzieren, so Maulsch.
Und noch etwas kommt hinzu. Jeder fünfte Umfrageteilnehmer, der bereits geerbt hat, gab an, dass es Streit beim Nachlass gab. Bei Erbschaften von über 50.000 Euro waren es sogar 26%. Und in den Fällen, in denen die Erbschaft als Teil der Altersvorsorge vorgesehen war, wurde bei 29% gestritten.
Das Analysehaus Assicurata hat seinen Marktausblick zur privaten Krankenversicherung, kurz PKV, 2024 vorgestellt. Fazit: Deutlich gestiegene Leistungsausgaben belasten die Ergebnisse. Die Ausgaben stiegen um 9% und erhöhte Beiträge konnten das nicht ausgleichen. Hilfreicher waren die gestiegenen Zinsen und die dadurch besseren Ergebnisse bei der Kapitalanlage.
Die Rückstellung für Beitragsanpassungen, kurz RFB, ist durch geringere Zuführungen bei gleichzeitig höheren Entnahmen 2023 geschrumpft. Die Quote sank von 36,6 auf 33,5%. Die Krankenversicherungsbeiträge sind dennoch gestiegen. Nach zwei moderaten Anpassungsjahren verzeichnen die Assicurata-Analysten für 2024 durchschnittliche Erhöhungen von rund 4,9% in der Vollversicherung ohne Beihilfe und etwa 4,5% in der Beihilfe. Und das könnte künftig noch mehr werden, schätzt man bei Assicurata.
Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Branche wächst. In der Vollversicherung verbuchten die privaten Krankenversicherer zum ersten Mal seit 11 Jahren leichtes Nettobestandswachstum. Allerdings, so dämpft man die Freude gleich wieder, kämpft die Branche weiterhin mit alternder Kundschaft und den damit einhergehenden natürlichen Abgängen, sprich sterbenden Kunden.
In der Zusatzversicherung ist das Wachstum weiter stabil. Der Markt wuchs 2023 um 2,5%. Ende 2023 verzeichneten die Unternehmen nach vorläufigen Schätzungen erstmals eine Gesamtzahl von 30 Millionen Policen. Neben Zahnzusatz bleibt die betriebliche Krankenversicherung, BKV, ein wichtiger Motor. Die Zahl der versicherten Personen wuchs hier im vergangenen Jahr um 11,6%.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende kommen Sie gut in die neue Woche und schreiben Sie uns mal an redaktion@pfefferminzia.de.